Als Brahma die Musik, die Lieder und die Jaya-Jaya-Rufe hörte, die von dem wunderbaren Fest kamen, das in der Nähe seines Planeten gefeiert wurde, kam er sofort herunter, um zu sehen, zu welchem Zweck dieses Fest stattfand. Als er sah, wie sehr Shri Krishna gepriesen wurde, ergriff ihn die größte Verwunderung. Erläuterung. Das Wort Anti bedeutet hier in der Nähe. Also selbst in der Nähe vom Brahmaloka, das heißt auf den höheren Planetensystemen wie Mahaloka, Janaloka und Tapaloka, waren Feste zur Verherrlichung Shri Krishnas im Gang. Rajan ajagaram charma sushkam vrindavane bhutam brajokasam bahutitam babuva kridagavaram. O König Parikshit, als der pythonförmige Körper Agasuras austrocknete und nur noch eine große Haut übrig war, wurde er für die Bewohner von Vrindavan ein vielbestauntes Ausflugsziel. Und dies blieb er auch für lange Zeit. Etat komar rajam karma hareat mahimokshanam mrityopogandake bala drishtvachor vismita braje. Diese Begebenheit, wie Krishna sich und seine Freunde vor dem Tode rettete und Agasura, der die Gestalt einer Python angenommen hatte, Befreiung gewährte, ereignete sich, als Krishna 5 Jahre alt war. Die Bewohner von Brajabhumi erfuhren 1 Jahr später von diesen Ereignissen, als hätten sie sich am gleichen Tag zugetragen. Erläuterung. Das Wort Mokshanam bedeutet Befreiung. Was die Freunde Krishnas und Krishna selbst betrifft, so kann bei ihnen von Befreiung keine Rede sein. Denn als Bewohner der spirituellen Welt sind sie bereits befreit. In der materiellen Welt gibt es Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Doch in der spirituellen Welt existieren diese Leiden nicht. Denn dort ist alles ewig. Was jedoch Agasura anbelangt, so erlangte er durch den Kontakt mit Krishna und seinen Geweihten Befreiung und kam dadurch ebenfalls in den Genuss von ewigem Leben. Wie hier aus dem Wort Atmahi Mokshanam hervorgeht, wurde also sogar die Python Agasura in den Kreis der ewigen Gefährten der höchsten Persönlichkeit Gottes aufgenommen. Wie erhaben sind dann erst diejenigen, die bereits Gefährten des Herrn sind? Sakang vijaru krita punya punjaha. Dies ist ein Beweis, dass Gott allen Lebewesen gegenüber gütig ist. Selbst wenn er jemanden tötet, wird der Getötete mit Befreiung gesegnet. Was also erwartet dann diejenigen, die von vornherein schon Gefährten des Herrn sind? Und das letzte Vers für heute. Naitat vichitram manujharba majina paravaranam paramasya vedasa aghopri yatspashana dhotapataka prapat masangyang tvasatam sudulabam. Übersetzung. Krishna ist die Ursache aller Ursachen. Die Ursachen und die Wirkungen der materiellen Welt, sowohl die höheren als auch die niederen, werden alle vom höchsten Herrn, dem ursprünglichen Lenker, erschaffen. Als Krishna, als der Sohn Nanda Maharajas und Yashodas erschien, tat er dies aus seiner grundlosen Barmherzigkeit heraus. Es war daher für ihn ganz und gar nichts Erstaunliches, als er seine unbegrenzte Macht unter Beweis stellte. Ja, er zeigte sich tatsächlich dermaßen barmherzig, dass er selbst Agasura, das sinnvollste aller niedrigsten Gewesen, zur Stellung eines seiner Gefährten erhob und ihn mit Sadupya Mukti segnete, was materiell verunreinigte Lebewesen eigentlich unmöglich erreichen können. Erläuterung. Das Wort Maya wird auch im Zusammenhang mit Liebe gebraucht. Aufgrund von Maya, Liebe, hegt ein Vater Zuneigung zu seinem Kind. Aus diesem Grund drückt das Wort Mayinaha aus, dass Krishna aus Liebe als der Sohn Nanda Maharaj erschien und die Gestalt eines Menschenkindes, Manu Dharba, annahm. Krishna ist die Ursache aller Ursachen. Er ist der Schöpfer von Ursache und Wirkung und er ist der höchste Lenker. Nichts ist für ihn unmöglich. Dass er selbst einem Lebewesen wie Agasura ermöglichte, die Sarupya Mukti-Befreiung zu erlangen, war daher für ihn nichts Besonderes. Weil es Krishna Spaß gemacht hatte, zusammen mit seinen Freunden in einer ausgelassenen Stimmung in den Mund Agasuras zu marschieren, erlangte Agasura durch die Gnade Krishnas Sarupya Mukti und Vimukti, nachdem er durch die Gemeinschaft mit Krishna von aller Verschmutzung gereinigt worden war. Für Krishna war dies nicht im geringsten erstaunlich. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Prachadine Nivesesa Sunyavadi Vaskatyadi Sadadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Karuvijananda Jaya Vedanta Sivasani Gauravatavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna ist die Ursache aller Ursachen, Ursachen und die Wirkungen der materiellen Welt, sowohl die höheren als auch die niederen, werden alle vom höchsten Herrn, dem ursprünglichen Lenker, erschaffen. Als Krishna, als der Sohn Nanda Maharajas und Yashodas erschien, tat er dies aus seiner grundlosen Barmherzigkeit heraus. Er war daher für ihn ganz und gar nichts erstaunt. Es war daher für ihn ganz und gar nichts Erstaunliches, als er seine unbegrenzte Macht unter Beweis stellte. Ja, er zeigte sich tatsächlich dermaßen barmherzig, dass er selbst Agasura, das sinnvollste aller niederträchtigen Wesen, zur Stellung eines seiner Gefährten erhob und ihn mit Sarupya Mukti segnete, was materiell verunreinigte Lebewesen eigentlich unmöglich erreichen können. Wir kommen jetzt ans Ende des 12. Kapitels, in dem wir gehört haben, wie der sinnvolle Agasura einfach dadurch, dass er Kontakt mit Krishna bekam, in die Stellung eines persönlichen Gefährten von Krishna erhoben wurde. Diese transzendentale Begebenheit interessiert die Gottgeweihten sehr. Vor allen Dingen inspiriert sie die Devotees, dass sie einer großen spirituellen Zukunft entgegengehen. Wenn selbst ein sündvolles Lebewesen wie Agasura die Befreiung und dann sogar noch mehr die Gemeinschaft mit Krishna erlangte, wie oder was ist dann erst das Ergebnis von denjenigen, die sich bewusst im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigen? Ihr Ergebnis ist sehr, sehr glorreich. So mit diesem transzendentalen Spiel gibt uns Krishna große Mut und zeigt uns gleichzeitig, was unsere Zukunft im Krishna-Bewusstsein ist. Deswegen ist dieses Lila für uns sehr interessant. In dieser materiellen Welt sind die Lebewesen immer interessiert daran, was ihre Zukunft ihnen bringen wird. Die beiden Funktionen des Geistes sind Sankalpa und Vikalpa. Das heißt, man denkt an die Vergangenheit und macht sich meistens Gedanken darüber, wie die Gedankenheit, wie die Vergangenheit verstrichen ist und man nicht mehr so genießt, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Und die andere Funktion ist, dass man in der Zukunft von zukünftigen Träumen oder zukünftigen Zielen träumt. Durch diese beiden Funktionen des Geistes ist das Lebewesen immer verhindert, in der Gegenwart zu sein. Das ist eine der sehr entscheidende Funktion dieser materiellen Energie auf das Bewusstsein des Lebewesens. Das Lebewesen lebt nicht so sehr in der Gegenwart, weil es, solange es jedenfalls auf der mentalen Ebene ist, immer in der Vergangenheit und in der Zukunft ist. Krishna-Bewusstsein jedoch bedeutet eine bewusste, liebevolle Bemühung zur Freude Krishnas. Es ist etwas, was in der Gegenwart zu tun ist. Jetzt, in der Vorlesung bedeutet das zum Beispiel, dass wir versuchen, aktiv zuzuhören. Aktiv zuzuhören bedeutet, während wir das Gehörte aufnehmen, zu überlegen, wie es sich auf unser Leben beziehen kann und unser Leben verändern kann. Das heißt, jetzt zuzuhören oder jetzt in der Vorlesung zu sein. Diese Woche, ich bin mir nicht genau sicher, ob es diese Woche oder war es letzte Woche, ist die Fußball-Weltmeisterschaft in Italien. Diese Woche. Am Freitag. Kommenden Freitag.
Ja, am letzten ist sie angefangen.
Am letzten Freitag ist sie angefangen. Bei dieser, lasst uns kurz diese Fußball-Weltmeisterschaft betrachten. Uns soll nicht interessieren, wer am meisten Tore schießt. Uns soll auch nicht interessieren, was für größere Verletzungen auftreten. Uns soll nicht interessieren, wie viele Tote es gibt, aus Aufregung und Herzversagen. Ne? Uns soll einfach mal das Thema Fußball-Weltmeisterschaft in einem philosophischen Sinne berühren. Es ist schon seit eher so gewesen, dass sich Menschen gefreut haben an den athletischen Errungenschaften von anderen. Die Olympiade wurde bei den Griechen eingeführt, es gab aber schon davor sportliche Wettspiele. In der vedischen Zeit war dies ebenfalls eine feste Einrichtung. Die Kshatriyas trafen sich zu Tournaments, also Ereignissen, wo sie ihre Kraft und ihre Überlegenheit über andere zeigten. Zum Beispiel bei Hochzeitszeremonien, also wenn es darum ging, eine Frau zu imponieren. Dort kamen Kshatriyas zusammen und haben sich gegenseitig gemessen. Der Sieger bekam dann meistens die Hand der Frau. Das war so die Goldmedaille. Auch sonst gab es in unserer menschlichen Gesellschaft immer die Faszination mit großen Leistungen. Auch hier in Berlin ist jetzt gerade ein großes Rock'n'Roll-Konzert gewesen, wo die Devotees Prasadam verteilt haben, welches, ich habe jetzt nichts davon gehört noch, aber ich habe nur die Besucherzahl gehört von Ramba. Es waren 77.000 Gäste in der Olympiahalle, also weniger als im Sonntagsfest, also mehr als im Sonntagsfest. So, das ist, finde ich, interessant zu bemerken. Nun, die Frage, die hier auftaucht, ist, warum ist der Mensch so sehr begeistert von außergewöhnlichen Tätigkeiten, wie sie im Bereich der Musik oder im Bereich des Sportes, im Bereich der Technik ausgeführt wird? Wie er zugibt, ist dies vielleicht 90% oder 80% des Gesprächsthemas von Menschen, wo man sich darüber unterhält, was haben andere Menschen an großen Leistungen vollbracht. Da spricht man gerne drüber und oft drüber. Auch wir als Devotees sind sehr interessiert zu hören, allerdings nicht unbedingt von weltlichen Ereignissen, aber von spirituellen Ereignissen. Was tat sich in Bulgarien? Avinash Chandra und Sohota Swami haben dort gepredigt. Was wird wohl aus Berlin, fragt sich die ganze Welt. Ich habe bewusst in Sheda Mayapur überall verkündet, dass wir einen großen Tempel versuchen zu kriegen, um eben diesen Erwartungsdruck zu verspüren, der zusätzlich als eine von vielleicht 100 Faktoren eine Inspiration auslöst. Woran liegt das, dass jeder so fasziniert ist? Auch in Devotee-Kreisen. Es ist sehr einfach. Wir selber, die bedingte Seele, hat immer ein großes Interesse daran, Grenzen hinter sich zu lassen. Denn wir sind die Bürger der ewigen spirituellen Welt, wo wir keine Grenzen kennen. Allerdings wissen wir, es wird für uns schwierig sein, ein guter Sportler zu werden. Weil das bedeutet sehr viel Bemühung. Oder ein guter Musiker, das bedeutet auch viel Bemühung. Manche wissen auch, es ist schwierig für mich, ein guter Devotee zu werden. Manche wissen das. So, die Neigung, die wir dann haben, weil wir selber wissen, wenn wir es zu einer Exzellenz bringen sollen auf einem dieser Bereiche, versteht ihr? Wenn wir selber vortrefflich, bedeutet das sehr viel Spezialisierung. Ich schaue gerade Philipp an und du hattest irgendetwas mit Musik, glaube ich, zu tun. Nicht? Du spielst sehr gut, also mittelgut die Gitarre. Nicht? Und du weißt selber, wenn du dich erinnerst, wenn man da gut werden muss, muss man sehr viel üben und sich wirklich spezialisieren. Wenn wir gut werden wollen auf Sankirtan, müssen wir sehr viel beten, müssen wir uns sehr darauf ausrichten, sehr uns darauf konzentrieren. Wenn wir gut werden möchten im Predigen, müssen wir sehr viel studieren, sehr viel Vorlesungen geben, sehr viel Erfahrung sammeln. So, an diesem Punkt, wo wir also einerseits Grenzen hinterlassen müssen, andererseits jedoch merken, um das zu tun, müssen wir uns anstrengen, scheiden sich die Kartoffeln, die guten Kartoffeln von den schlechten Kartoffeln. Mit anderen Worten, die entschlossenen Devotees oder die entschlossenen Menschen von den unentschlossenen. Die meisten Menschen, die erkennen, dass sie sich sehr bemühen müssen, um ein Ziel zu erlangen, scheuen vor dieser Bemühung zurück. Sie denken sich, vielleicht sollte ich mich nicht so spezialisieren, sondern meine Energien lieber ein bisschen dünner verteilen auf verschiedene Dinge, dass ich verschiedene Erfahrungen machen kann. Sie versinken somit in den Mittelmuff, das ist ein deutsches, norddeutsches Wort, sagen wir mal in die Norm, um ein bisschen anständiger in der Formulierung zu bleiben. Sie versinken in die Norm. Sie reihen sich ein in die große Armee der normalen Menschen, die in diesem Leben immer führen nach Träumen, aber niemals das Beispiel dieser großen Persönlichkeiten wirklich aufgreifen. Sie bemühen sich, so ein bisschen in die Richtung zu gehen, aber da ihre Bemühung von Anfang an sehr dünn ist oder sehr schwach ist, werden sie es nie zu einer Exzellenz bringen. Diese Menschen, was in unserer westlichen Kultur tun, die Folgendes, die werden zu sogenannten Couch-Kartoffeln. Das ist ein Ausdruck aus dem Amerikanischen, Couch-Potatoes, und bedeutet, dass sie sich auf die Fernsehcouch zurücklehnen und da unter dem Geflimmer des Fernsehapparats zu irgendeiner Art fragwürdiger Bedeutung heranwachsen. Nicht? Sie identifizieren sich mit anderen Worten mit der Aktion auf dem Bildschirm und träumen sich in die Rolle von Tarzan und Ronald Reagan herein oder einem großen Boxer wie Cassius Clay. Muhammad Ali. Und das ist für sie die einzige, sagen wir mal, Exzellenz, die sie erreichen. So versuchen sie selber etwas Besonderes zu sein. Nämlich, indem sie sich vorstellen, etwas Besonderes zu sein. Indem sie sich identifizieren mit besonderen Menschen. Ist ein interessanter Gesichtspunkt, nicht? Könnt ihr mir folgen? Es sind ein bisschen ungewöhnliche Gedanken. Ich weiß, ich werde auch gleich zu klassischer Krishna-bewusster Philosophie zurückgehen, aber ich möchte gerne an das Bemühung, an den Anfang meiner Vorlesung eine eher psychologische Beobachtung unserer westlichen Kultur stellen, die auch Devotees mit einschließt. Und damit möchte ich jetzt kommen. Darauf möchte ich jetzt zustande kommen. Es gibt in unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein immer Devotees, die Außerordentliches tun. Wie zum Beispiel Haranam Ananda Prabhu im Bereich der Buchverteilung, Srila Harikesh Swami im Bereich der Buchproduktion. Ich hätte ihn als Erste nennen sollen, denn da ist natürlich ein Riesenunterschied da. Also Srila Harikesh Maharaj im Bereich der ich lösche jetzt die beiden Vorsätze, im Bereich der Buchproduktion und im Bereich des Befolgens von Prabhupads Unterweisung und des Implementierens dieser Unterweisung innerhalb seiner Zone. Und dann Diener, die mithelfen, wie Schiller, Halnamananda im Bereich der Buchverteilung. Es gibt Devotees im Bereich des Schriftstellens, wie zum Beispiel Satyaraj Prabhu oder noch eminenter His Holiness Hridayananda Maharaj, der selber aus dem Sanskrit übersetzt hat und die Bücher weitergeführt haben. Es gibt große Tempelpräsidenten wie Vishwadev Prabhu, der ein sehr gutes Beispiel gibt, wie man mit verschiedenen Devotees umgeht und sie anleitet und zu gleicher Zeit sehr demütig ist. Es gibt Beispiele, von und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Beispiele von verschiedenen Devotees, die es in ihrem Leben zu etwas Besonderem gebracht haben. Nun, viele Devotees, so uns in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, da gehe ich jetzt über zur Nektar, ist alles geregelt, zur Nektar der Unterweisung, dort heißt es, wir sollen den Fußstapfen vorangegangener Acharyas folgen. Nur dieses Nusmada, dieses Folgen, ist sehr wichtig bei uns in der Vaishnava-Philosophie. Was wir nämlich nicht tun wollen, ist einfach in den Bereich der Passivität zurückwerden. Wir wollen mit anderen Worten im Krishna-Bewusstsein, Philipp, keine Couch-Potatoes werden. Oder keine, wie sagt man wohl, wie kann man das ausdrücken? Was ist da die richtige Redewendung? Gibt es das?
Manisuda hat mal was Interessantes gesagt. Gesottenes Gemüse.
Ja, das ist nicht. Es ist auch sehr gut, aber ist nicht genau das. Couch Potatoes. Ich meine, es gibt bestimmt Worte dafür in unserem Sprachkreis. Also für jetzt Fernsehsprösslinge. Nicht, die einfach nur die nur ein Zuschauersport machen. Mit anderen Worten, die großen Devotees und großen Seelen in unserer Bewegung nur so mit bewundernd betrachten. Und wie gestern habe ich es erlebt, habe ich einen Devotee darauf hingewiesen, der sagte immer, ich bin so gefallen, ich bin so schwach, so weiter. Und ich habe ihn vorgeworfen, also nicht vorgeworfen, ich habe ihn darauf hingewiesen, dass er sich hinter dieser Wand versteckt, in eine Art von Passivität einhüllt und niemals aufbricht, um den Fußstapfen großer Beispiele zu folgen. In der Vaishnava-Philosophie ist es sehr wichtig, den Fußstapfen zu folgen, um nicht eben ein Zuschauer-Vaishnava zu werden, sondern ein aktiver Vaishnava selber zu werden. Damit wir folgen können, haben die großen Seelen zwei Dinge getan. Sie haben den Vorgang, durch den sie selbst reines Krishna-Bewusstsein also erreicht haben, für uns hinterlassen. Das zweite Kapitel des 10. Kantos gebraucht hierfür ein Bild. Dort heißt es in einem Shloka, die großen Gottgeweihten oder Acharyas, von Acharyas wird dort gesprochen, haben in einem Boot den Ozean der sich wiederholenden Geburte und Tode überquert. Sie haben aber dieses Boot für uns auf unserer Seite zurückgelassen. Versteht ihr? Sie haben es also nicht mitgenommen, wie bei einer Ozeanüberquerung. Da nimmt man normalerweise das Boot mit, kommt an der Küste an und steigt aus und geht dann weiter und macht irgendetwas in dem neu eroberten Land. Und das Boot bleibt dann auch da. Nein, für uns haben die großen Acharyas das Boot des Krishna-Bewusstseins zurückgelassen, das uns hilft, den Ozean des materiellen Daseins zu überwinden. Deswegen sollen wir die Devotis, großen Gottgeweihten, nachfolgen. Aber sie nicht imitieren. Ich möchte euch ein Beispiel von Imitation geben, was ich in der Universität von Berlin vor ein paar Tagen erklärt habe. Es gab einmal einen Firmenbesitzer, der seinem Angestellten sagte, er solle ein Buch kopieren. So, nach einer Zeit, also Fotokopieren, kam, bemerkte der Chef, der Firmenbesitzer, den Angestellten, wie er mit den Fotokopien auf dem stillen Örtchen saß. So, vielleicht musste er auch gerade an den Ort und sah so an den Füßen, die so unter dem der Tür so sichtbar waren, das kann nur der Angestellte sein. Nicht? Und hört es wohl rascheln und dachte dann, ach, der ist mit den Fotokopien. Jedenfalls, der wusste, dass der mit den Fotokopien auf dem stillen Örtchen war. Weiß jeder, was das stille Örtchen ist? Ja? Nein? Mittel? Ja. Er wunderte sich, was macht er mit der Fotokopie? Ich brauche doch das Buch. Was macht er damit auf dem an diesem Ort? Und er fragte ihn also, was machst du damit? Ja, sagte er, ich warte, bis eine Fliege kommt.
Warum denn das?
Du hast mir doch gesagt, ich soll das Buch kopieren. Und in dem Buch, da war eine Fliege eingematscht. Jetzt sitze ich hier und warte, bis eine Fliege kommt und dann werde ich die Fotokopien zuschlagen. Quatsch! Und dann habe ich auch eine Fliege eingematscht. Und dann habe ich es genau kopiert. Dann habe ich die Anweisung befolgt. Da können wir nur disgusted lächeln. Also, wie kann er nur? Aber das ist genau, was Imitation bedeutet. Man folgt etwas, ohne zu reflektieren, ohne darüber nachzudenken, ohne das auf sich richtig bezogen zu haben, ohne aktiv zu sein. Imitation ist nur passiv. In einem tieferen Sinne passiv. Nicht? Man hat es nicht verarbeitet und auf sich umgewandelt. So die, wenn es heißt, wir sollen den Fußstapfen der großen Seelen folgen, heißt es nicht imitieren. Es gibt Dinge, die wir nicht tun können, die sie tun können. Wir sollen den Geist der Hingabe aufnehmen, mit dem sie ihre Aktivitäten im Krishna-Bewusstsein ausführen. Deswegen wird empfohlen, Gemeinschaft mit großen Seelen zu haben. Und es heißt sogar Lava Mata, auch wenn es nur für den Bruchteil einer Sekunde geschieht, diese Gemeinschaft. Ist das doch ausreichend, es heißt sogar den elften Teil einer Sekunde, ist dies doch ausreichend, um auf dem Krishna-Bewusstsein Fortschritt zu machen. Seht, was so auffällt, auch bei, wenn man im Leben der Mahatmas, wie Srila Prabhupada, also der Mahajans, wie Prahlad Maharaj und all diesen Größen der Vaishnava-Geschichte, ist er Geist der Hingabe. Diese Ausschließlichkeit, mit der sie sich Eke Hakurunandana mit auf die Lotusfüße Krishnas fixieren und Krishna-Bewusstsein erlangen. Wenn wir diesem Beispiel folgen, werden wir da langsam erhoben werden auf die Ebene, wo auch wir unsere Grenzen überwinden. In den Shastras wird darauf hingewiesen, dass jemand, der sich im uneingeschränkten, hingebungsvollen Dienst beschäftigt, Mangchayo Vabicharina Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samatit Yetan Brahma Bhujaya Kalpate. Und bei dieser Tätigkeit nicht zu fehl kommt. Es sollte mit anderen Worten keine sporadische Bemühung sein, sondern eine Konstante. Er transzendiert sofort die Erscheinungsweisen der materiellen Natur und erlangt die Ebene vom Brahman oder diese spirituelle Ebene. Wir, die meisten von uns, sind im Brahmachari Ashram. Oder bei den Matajis sind sie Brahmacharinis. Das Wort Brahmachari wird folgendermaßen erklärt. Brahma heißt spirituell und Chari heißt so viel wie ausführen oder tun. Ein Brahmachari ist mit anderen Worten jemand, der auf der spirituellen Ebene handelt. Durch diese Tätigkeit beim Brahmachari Ashram ist es sehr wichtig, keine Anziehung zu entwickeln, nicht die Fesseln der Anziehung zu entwickeln. An dieser Stelle darf ich den sehr wachen Shedi bitten, den fünften Kanto von meinem Tisch herunterzuholen und zu bringen. Brahmachari, Leben auszuführen, ist eine sehr große Gnade in diesem Zeitalter des Kalis. Es ist eine Gnade, die uns durch die Acharyas gegeben worden ist, um hier Energien und Konzentration und Entschlossenheit zu bündeln. Prahlad Maharaj hat im fünften Kanto sehr interessante Anweisungen hierzu gegeben, die ich in diesem Zusammenhang gerne wiederholen möchte. Mein lieber Herr, wir beten, dass wir uns niemals zum Gefängnis des Familienlebens hingezogen fühlen. Das heißt Haus, Frau, Kindern, Freunden, Bankkonto, Verwandten und so weiter besteht. Wenn wir an etwas hängen, so mögen es Gottgeweihte sein, deren einziger geliebter Freund Krishna ist. Ein Mensch, der tatsächlich selbstverwirklicht ist und seinen Geist unter Kontrolle gebracht hat, ist mit den Dingen, die man unbedingt zum Leben braucht, völlig zufrieden. Er versucht nicht, seine Sinne zu befriedigen. Solch ein Mensch macht im Krishna-Bewusstsein schnell Fortschritt, während dies für andere, die zu sehr an materiellen Dingen haften, sehr schwierig ist. Mit anderen Worten, das Brahmachari-Leben bietet uns die Möglichkeit, uns zu konzentrieren auf die Sada oder die Essenz, nämlich das Predigen. Nun gibt es in unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein auch Haushälter, die Prabhupada beschrieben hat als Brahmachari-Haushälter. Solche Haushälter führen ihr Familienleben aus, um zu predigen. An dieser Stelle möchte ich gerne das Beispiel von zwei sehr nice Haushältern, die zu unserem großen Glück und unserer Inspiration nach Berlin gezogen sind, erwähnt von Mahadev und seiner Frau. Die haben ein weltliches Leben geführt und die Grenzen des weltlichen Haushälterlebens ausgeschöpft. Könnte man so hatte ich jedenfalls den Eindruck. Und haben dann erkannt, das ist Verstrickung. Da kommt man auf die materielle Ebene und das Ergebnis ist einfach nur, Verzweiflung. So, jetzt benutzen sie ihren Grihastha-Ashram zu predigen. Auch die Kinder, die aus dieser Verbindung herausgekommen sind, man sieht sofort, das sind große Vaishnavas selber, große Seelen, die die Bewegung für Krishna-Bewusstsein in der Zukunft unglaublich vorantreiben werden. Schon in ihrer Jugend werden sie das tun. Sita lernt das Tanzen und wird bald, ich meine, muss noch ein bisschen wachsen und der Zahn, der muss auch noch kommen, aber das kommt schon alles mit der Zeit. Und dann werden wir sie einladen auf unsere großen Predigerprogramme, dann wird sie dort die Menschenmengen dezent an Krishna erinnern und so die Programme einleiten. Schon in der Jugend wird sie das tun. In zwei, drei Jahren ist es soweit. Und Bhima wird ein großer Prediger werden. Schon jetzt hat er die Kraft gekriegt von Krishna, Menschen Hunderte und können ja stehen bleiben, wenn Bhima anfängt, die Hände jovial zu heben und die Massen zum Tanzen aufzufordern. Nicht? So. Und so gibt es sicherlich noch andere Haushälter wie das Avatar Prabhu, der in Leipzig einen Tempel eröffnet hat, der sehr anziehend ist, der jetzt auch seine Frau einlädt, damit sie mithelfen kann, zu predigen in Leipzig und so weiter und so fort. Wir sprechen also, wenn wir von der Verstrickung des Haushälterlebens sprechen, nicht von den Brahmachari-Grihastas, den Devotis, die erkannt haben, was für eine Verstrickung es im weltlichen Leben geben kann, wenn man angehaftet ist an Sinnenbefriedigung, sondern wir sprechen jetzt von den schädlichen Sachen, die Leute, die sich mit Haus, Frau, Kindern, Freunden, Bankkonto, Verwandten und so weiter umgeben und so sich fest einmauern in das Beton ihrer materiellen Verstrickung und da nicht rauskommen. Das hat man früher mit Kriminellen gemacht, die hat man eingemauert in Mauern, sodass sie da verhungerten und so langsam starben. Nicht, das ist etwas, was das weltliche Haushälterleben bedeutet. Weil man so sehr gefordert wird von den scheinbaren Notwendigkeiten, die sich da ergeben. Nicht, da ist man hilflos. Stattdessen sollten wir alle verstehen, dass wir Zuflucht nehmen in der höchsten Seele in Krishna durch die Ausführung des hingebungsvollen Dienstes. Das ist, was jedem Einzelnen von uns als Aufgabe in diesem Leben gestellt ist. Und wir können Zuflucht finden bei Krishna, wenn wir es lernen, den Fußspuren der großen Seelen zu folgen. Die schlussfolgerische Wahrheit ist nicht zu finden in Tako heißt logische Argumente, Tako Pratishtat Shrutaya Vibhinam Nasavrishi Rishi etc. Und dann schließlich Mahajena Svatha Mahajena Panta Gatha Svatha. Also das ist offensichtlich ein Vers, der heute noch mal aufgefrischt werden muss. Die deutsche Übersetzung davon heißt wie folgt. Die schlussfolgende Weisheit ist nicht in den Argumentationen von großen Munis zu finden, noch in den Shrutayovibhina, in den Shrutis, in den Schriften, den vedischen Schriften. Sie ist zu Mahayana Jena, hier ist es, Gatha Sapanta, also schon etwas manifestiert sich hier. Sie ist zu finden, wenn man den Pfad geht, die großen Mahajans, die großen Seelen gegangen sind. So, wir sind hier in Berlin in der einzigartigen Möglichkeit, dass wir dies tun können. Krishna hat uns eine einzigartige Situation in Krishna-Bewusstsein gegeben, nämlich ein Neuland. Unsere Bewegung überall auf der Welt ist etabliert. In Berlin ist sie in 3 Wochen auf der Straße. Das ist doch eine tolle Herausforderung, nicht? Ja, wir haben noch Rios Wohnung, also wo es jetzt aber durchgeregnet hat, habe ich gehört, nicht? Also, wir werden auch nass werden. Und wir können vielleicht beim Bhima Unterschlupf finden. Die Brahmacharis gehen im Bhima-Spielzimmer und resten in Bhima. Aber sonst ist nicht viel zu machen. Wir haben die... was? In Leipzig. Nach Leipzig können wir gehen. Anyway... wir haben eine einzigartige Möglichkeit, wo wir in unserem hingebungsvollen Dienst jetzt wirklich anfangen sollen, die Fußstapfen zu folgen. Was hat Srila Prabhupada getan in dieser Situation? Was hat unser eigener spiritueller Meister getan am Anfang? Meistens ist es so, dass die großen Seelen, die waren die Pioniere hier in Deutschland. Wie ist das alles gelaufen? Wie haben sie sich bemüht? Was haben sie vermieden? Was haben sie gegessen? Was haben sie nicht gegessen? Was haben sie gesprochen? Worüber haben sie vermieden zu sprechen? So fragt sich ein Gottgeweihter in Berlin 1990, durch das Befolgen der Fußstapfen auf diese spirituelle Ebene zu kommen. Prabhupada sagte, habe ich jetzt leider nicht wörtlich da, auf eine Frage hin, müssen alle im Tempel Krishna bewusst werden? Sagte Prabhupada, nein, man kann Krishna bewusst werden. Er war gerade auf dem Morgenspaziergang hier unter diesem Baum und er zeigte auf einen Baum. Es ist nicht so, dass wir Angst haben müssen um unser eigenes Wohl. Wir werden immer unterkommen. Wir könnten jetzt sofort eine 9-Zimmer große Wohnung mieten in Berlin-Wedding. Größer als hier, ein bisschen größer als hier. Gibt es mehr private Räume, man kann sich privater zurückziehen. Es gibt keinen großen Temporaum, aber nur dafür bequeme Räume für jeden Einzelnen. Nicht? Aber wir wollen das nicht, denn wir können in dieser Wohnung kein Kirtan machen. Wir hätten viele Möglichkeiten, uns ein schönes Einfamilienhaus in Berlin-Lichterrade, ganz weit weg vom Zentrum, nicht gerade genug für uns, auch kein großer Raum, zurückzuziehen. Wir haben eine Versprechung von einer großen Seele, von jemandem, den ich an dieser Stelle nicht namentlich erwähnen möchte, uns den Betrag, der dazu nötig wäre, zu geben, vorläufig zu geben. Also nicht als Spende, sondern als eine Leihgabe, die man über 20 Jahre zurückbezahlt. Nicht? Wir hätten diese Möglichkeiten, aber wir überlegen uns, Mahajana Jena Gatasabanta, wir wollen den großen Seelen folgen und nicht den Haushältern, den weltlichen Haushältern. Wir sprechen nicht von unseren großen Persönlichkeiten. Denn hier ist für uns eine Möglichkeit, im Krishna-Bewusstsein Zuflucht zu finden. So, ich möchte heute Morgen unsere aller Aufmerksamkeit darauf richten. Ihr hört ja immer wieder Vorlesungen zu diesem, die letztendlich mit diesem Thema enden. Und es ist sehr nice, wie sich jeder Einzelne bemüht. Ich glaube, unser Sankirtan, ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich nicht die Vergleichsmöglichkeit habe zu was vorher war, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch sehr nice geht. Bhakta Philipp war sogar draußen.
10 Minuten.
So.
Es geht bergauf.
Also. Es geht bergauf. Gut, das kann man sehen. Oh, wirklich? 5-mal so viel. Sehr nice. Die sind. Und wir werden sicherlich da. Yes. Wir müssen jetzt sehen, dass wir die anderen Bereiche. Wir sind halt im Augenblick so auf der. So in so einer Schaltstufe, nicht? Und deswegen. Wir wollen auch das Predigen unglaublich ankurbeln, Live-Member machen und wir möchten gerne den Berliner Freundeskreis vergrößern. Also die zahlenden Mitglieder. Wir wollen dazu ein Programm entwickeln, dass die versorgt werden, so wie sie in Heidelberg versorgt werden. Also dass es attraktiv wird für Leute, sich dort zu inskribieren, nicht in den Freundeskreis und so weiter. Anyways. Dies ist unsere Chance. Prabhupada hat hier etwas sehr Nices zu gesagt, was ich gerne hier an dieser Stelle zum Ausklang wählen möchte. Prabhupada sprach davon, wie unsere westliche Gesellschaft so viele Probleme erzeugt hat und nur Krishna-Bewusstsein ihnen helfen kann. Deswegen verbreiten wir ja Krishna-Bewusstsein. Es ist ja nicht einfach unser Fanatismus, dass wir denken, sollte jetzt jeder so machen wie wir. Wir sollten die gute Mode des Dhoti-Tragens und Sari-Tragens verbreiten. Also wir haben ja nicht solche Ideen. Wir wollen tatsächlich Krishna-Bewusstsein verbreiten, damit die gefallenen Seelen, die verrotten in einer falschen Auffassung vom Leben, eine Möglichkeit haben, zurück zu Krishna zu kommen. Und wir wissen, dass wir in diesem Verbreiten, während dieses Vorganges, selber Krishna bewusst werden können. Prabhupada sagt, warum sollte es so viele Probleme in der menschlichen Gesellschaft geben? Es liegt daran, weil sie die wirklichen Prinzipien menschlichen Lebens aufgegeben haben. Sie sind einfach nur Tiere. Deswegen haben sie so viele Probleme. Es gibt gar kein Problem. Sie sind eigentlich nicht mal Tiere, weniger als Tiere. In der Tiergesellschaft gibt es kein Problem. Ein paar kleine, aber nicht wirklich schwerwiegende. Sie sind frei, wie die Enten und Tauben. Sie fliegen ungestört von Land zu Land. Sie haben kein Problem mit der fremden Polizei. Sie haben kein Problem mit Passports oder Visas. Solche Probleme kennen sie gar nicht. Diese Schurken sollten verstehen, dass sie Probleme geschaffen haben, weil sie eine Gesellschaft gegründet haben, die geringer ist als die der Tiere. Es gibt keine Grenzen für ihre Sinnenbefriedigung. Diese Sinnenbefriedigung, wie zum Beispiel Homosex, wird unterstützt. Es gibt jetzt gerade, habe ich gerade einen Brief in der Post gekriegt. Ach, bitte weih mich ein, ich habe auf der vierten Stufe AIDS und ich muss jetzt unbedingt gerettet werden. Und deswegen musst du mein ganzes Karma einnehmen. Sie unterstützen Homosex. Zumindest in der Tiergesellschaft gibt es kein Homosex. Sie haben Homosex geschaffen. Und das Ganze wird von den Priestern sogar verabschiedet und gesegnet. Von den Führern der Religion. Wisst ihr das überhaupt? Prabhupada hatte gehört, wie in einer amerikanischen Kirche in San Francisco zwar ein homosexuelles Pärchen getraut wurde von einem Priester. Und das Prabhupada für Jahre hat er davon noch berichtet. Weil das ist ja auch, wenn ihr euch das mal vorstellt, das ist ein bisschen, das ist einfach zu viel, nicht mal. Das jetzt reicht's einfach nicht. Das ist einfach too much. So. Und dann kommt Prabhupada auf das Predigen zusammen. So. Er sagt, dass die Menschen in natürlicher Weise es lieben werden, mit Krishna-Bewusstsein in Kontakt zu kommen. Es gibt genug Dinge, über die man predigen kann. Man muss einfach nur intelligent werden, wie man die Sachen ausdrücken kann. Die Outlines der Gedanken, also die Outlines of Thought, wie wird man das wohl ausdrücken? Der Entwurf, der gedankliche Entwurf ist bereits da. Man braucht nur eine Zeile zu lesen und kann dafür eine halbe Stunde drüber sprechen. So viel Meaning, so viel Bedeutung ist da drin. Vorausgesetzt, du kannst diese Bedeutungen auch ausdrücken. Wir lesen nicht jede einzelne Zeile im Bhagavatam so sorgfältig. Wir gehen schnell von Shloka zu Shloka. Doch jede einzelne Zeile des Srimad Bhagavatams kann lange erklärt werden. Genau wie mein Guru Maharaj. Er erklärte den ersten Shloka des Bhagavatams, also den Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadasya Shloka, für 3 Monate in Dhaka. Der Atmarama Shloka wurde von Chaitanya Mahaprabhu auf 64 Weise erklärt. Das kann man in den Lehren Lord Chaitanyas nachlesen. So, Prabhupada sagte, wir müssen also uns bewusst werden über diese westliche Gesellschaft, es wirklich verwirklichen und dann sie herausfordern, die Gesellschaft. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Das ist die Frage. Und dann dem verstehen, wie wir diesen Unsinnssalat der westlichen Gesellschaft das Krishna-Bewusstsein in logischer Weise gegenüberstellen können. So, Hare Krishna, ich möchte hier enden. Sind hierzu irgendwelche Fragen? Gut.
Das war der Tag. Nicht genau, vielleicht zum Thema, aber
ja.
Etwas darüber nicht zu viel wundern. Über Karna.
Ja.
Dass der als Kshatriya normalerweise beschrieben wird. Da gibt es diese Story mit Parashuram, also die Schmerzen ja. Ausgaben, das ist dann nur Kshatriya.
Ja.
Aber von der Geburt.
Ja, sehr gut. Cedi, bring mir mein Datumsbuch und mein schwarzes Buch. Jetzt kriegst du eine Erklärung, die dich total umwirft. Schnell, Cedi, nicht so langsam. Kana hat ein sehr interessantes Vorleben. Was wir wissen, ist der. Er ist der Sohn des Sonnengottes. Aber was war er davor? Was war er in seinem Vorleben? Was war Kana in seinem Vorleben? Es gab einmal einen großen Dämon, der hatte 1000 Arme mit 1000, in denen er 1000 Schilder trug.
Wie Radha gesagt hat, die Frage wiederholen kann.
Ach so. The question, I can immediately translate this into English. The question is, Kana is described as a Kshatriya. And the proof of his being a Kshatriya is that when Parashuram was resting on his lap and an insect not even bit him, he even ate away from his thigh. He made a hole in the thigh, this insect. Huh? Kana did not he took notice, but he didn't move his leg, he just tolerated it. So when Parashuram awoke, he said, it's a Kshatriya. So, how comes it Kana is a Kshatriya? Because in actuality, he is born from Vivashvan, huh? Was?
Isn't Vivashvan Kshatriya?
I also think he is a Kshatriya, by the way. He's a king. Er ist ein König. Vivashvan ist ein König.
Normalerweise wird gesagt, dass die Halbgötter in der Erscheinungsweise der Reinheit.
Aha, das ist auch ein guter Punkt. Danke für den Hinweis. Ja. Es ist jetzt interessant zu sagen. Ja, er ist ein Kshatriya in der Erscheinungsweise der Tugend dann. Anyway, das ist ein Bereich, wo eine Frage entsteht. Sind die Halbgötter auch Kshatriyas? Steht für sie mit anderen Worten auch Vanashrama, weil sie sich ja vorherrschend in der Erscheinungsweise der Tugend befindet? Diese Frage, die müsste ich researchen, da müsste ich mir Gedanken drüber machen und Dinge lesen und so weiter und so fort, um die zu beantworten. Aber wir wollen jetzt über Kana hören. Das ist der Punkt. Nicht? Sein Name war, als er ein Dämon war, also, nun habe ich schon verraten. Ich wollte sagen, vergiss das schnell. Es gab einmal einen Dämon namens Sahasra Kavacha, das heißt 1000 Schilde. Das lag darin, dieser Dämon war ein Kämpfer und hatte 1000 Schilde. Man konnte ihn nicht besiegen, weil er alles abschirmen konnte. Aber zur gleichen Zeit hat er da irgendwie so rausgeschlagen. Und er war das die Qual fürs ganze Universum, wird beschrieben. Keiner konnte ihn besiegen. Und so ist Krishna erschienen als Nara Narayan Rishi. Und hat dort hat lange Zeit im Himalaya Tapasya ausgeführt. Ist nicht nur deswegen erschienen, weil es diesen Dämon gab, sondern auch aus anderen Gründen. Aber eines seiner Ziele, die er mit dem Erscheinen verband, war, den Dämon letztendlich zu töten. Was er also tat, war, er hat für 1000 Jahre Entsagung auf sich genommen. Und für jedes Jahr, wo er da saß und fastete, bekam er die Segnung, eines der Arme von Sahasra Kavacha abschlagen zu können. Und als er 1000 Jahre beendet hatte, zog er in den Kampf. Und ein fürchterlicher Kampf entspann sich, während der Narayan, also Nara hielt sich ein bisschen zurück, Narayan dem Dämon die Arme abhackte, bis er 999 Arme abgehackt hatte. Dann flüchtete dieser Dämon zu Vivaspan und sagte, gib mir Schutz, ich halte es nicht aus, der besiegt mich. Und Vivaspan sagte, okay, du hast bei mir Zuflucht gesucht, ich gebe dir Schutz. So Narayan wollte dieses Versprechen seines Devotees, Vivaspans, ehren und hat deswegen ihn nicht angegriffen und ihn verschont. So, dieser Sahasra Kavacha wurde von Vivaspan in den Schoß Kuntis gezeugt und geboren als Kana. Und deswegen war der so heavy. Und keiner konnte Kana besiegen. Wusstet ihr das? Kana war unbesiegbar von irgendeinem Menschen. Denn der hatte irgendwie so eine Segnung, dieser Dämon. Doch schließlich dann auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra wurde er besiegt, nicht von einem Menschen, sondern von Nara Narayan, die erschienen waren als Krishna und Arjuna. In Krishna, in dieser Inkarnation Krishna, haben sich auch andere Teilaspekte Gottes verbunden oder gefunden, gesammelt. Oder sind mit ihm erschienen, so sagt es Krishna, das Kaviraj im Chaitanya Charitamrita. Und so war er, Krishna war, also Narayan war eingegangen oder war erschienen mit Krishna zusammen und Nara mit Arjuna. Und so haben denn Nara Narayan Rishi praktisch den 1000. Arm haben sie den Kana letztendlich getötet. Schön, ne? Aber jetzt kommt noch die interessante Geschichte. Weil Kana ja dieser Dämon war und noch immer das Schild hatte, wurde er geboren mit einem Schild auf der Brust. Weißt du davon, das Avatar? Er hatte dieses Schild, diesen Armer auf der Brust. Und Indra, der ja auch nicht, der auch sehr gebildet ist in vielen. Der wusste, solange der das Schild anhat, wird Arjuna ihn nicht töten können. Das wusste er. Wird mein Sohn Arjuna ihn nicht töten können. Und so, nachdem Kana jeden Morgen hat Kana, das ist eine unglaublich tragische Geschichte, hat er ja den Sonnengott, seinen Vater, verehrt. Und jeden Morgen, als die aufging, saß Kana mit den Augen. Und er war so powerful, er sagte, er konnte das, was kein Mensch konnte, nämlich in die Sonne gucken, ohne dass ihm das Augenlicht geraubt wurde. Das macht er jeden Tag. Er guckte lange in die Sonne, weil da kam er her. Nicht? So, eines Morgens kam Indra in der Verkleidung eines Brahmanas und sagte, mein lieber Kana, bitte gib mir dein Schild. Du bist gut zu Afrikanern. Und der ist angewachsen. Mit dem bin ich zur Welt gekommen. Wie soll ich dich nicht geben? Bitte gib mir dein Schild. Sagte der Brahmana. Gut, sagte Kana, wenn du so entschlossen bist, dann riss ich das ab, dass der ganze Brust blutete. Das war angewachsen. Nicht irgendwie dran gepinnt und dran geklebt mit Patex. Das war total fest. Dann riss es sich ab. Gab es ihn. Da war Indra so erfreut, dass er sagte, dafür gebe ich dir eine Waffe. Dafür gebe ich dir, warte mal, wie hieß die Pashupatra? Nein, das ist die von Shiva. Wie heißt jetzt noch die Waffe von Indra? Gab ihm die, gab ihm seine Shakti-Waffe. Seine Shakti-Waffe. Genau. Das ist dieser Donnerblitz. Den setzte auch Kana dann ein, aber der kehrte dann nach Indra zurück, nachdem er einmal verbannt war. Also ich selber, ich weiß nicht, ich habe eine besondere Beziehung zu Kana in meinem. Das ist einfach so eine tragödiehafte Person. Also Kana erinnert mich an mein eigenes verfuschtes Leben. Weil der war geboren als Pandava. Der war gebildet. Kana war so gebildet. Kana war so stark und großmütig war der. Du konntest alles von ihm kriegen. Indem du einfach sagst, bitte gib mir, du musst ein Brahmana sein. Also wir hätten, wenn wir zu Kana gegangen wären, Kana, gib uns einen Berliner Tempel, ja, wie viel wollt ihr? 30 Millionen? 30 Billionen vielleicht lieber? Also, würde alles geben. Kein Problem. Aber, er war ein Dämon. Das ist die traurige Tatsache. Er war der Sahasra Kavacha. Nicht, was der für ein Leben, wie der Niederlagen nach Niederlagen empfangen hat. Obwohl er nobel war, er war irgendwie nobel. Sonst wäre er nicht als durch Kunti geboren worden. Der war nicht der muss ein sehr interessanter Dämon gewesen sein. Also nicht einfach so ein mieser, fünfter Auswurf einer pestkranken Frau sozusagen. Nicht sowas, nicht, sondern der war edel. So, ein bisschen zu wild habe ich spreche manchmal. Gut, so war's mit Kana. Hare Krishna.